Zur Ehre Gottes erheben wir uns und feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich möchte ich Sie und euch alle begrüßen zum gemeinsamen Fischli-Gottesdienst hier in Lichte, zum Bibeltage-Gottesdienst. Gestern Abend sind die Bibeltage ja schon gestartet mit dem Männerstammtisch, heute jetzt unser Gottesdienst. Und da freue ich mich, dass ich insbesondere heute den Manfred Zoll ganz herzlich begrüßen darf. Herr Zoll, Sie werden die Predigt hier in diesem Gottesdienst halten, da sind wir schon sehr gespannt drauf. Und ich glaube, das ist das Beste, wenn Sie sich einfach persönlich kurz hier der Gemeinde mal vorstellen.
Ja, guten Morgen und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen und grüß Gott. Manfred Zoll, ich wohne in Oberweisach, so ähnlich wie Oberrimbach, nur mit Weiß hinten. Und das ist in der Nähe von Backnang, Stuttgart, so ganz grob, 100 Kilometer von hier. Meine Frau und ich, wir haben zwei Kinder, zwei Enkel und sind beide praktisch in Rente, könnte man sagen. Immer wieder sage ich, naja, was Rentner halt so machen. Zum Beispiel eine Bibelwoche oder Bibeltage und vieles andere. Ich war viele Jahre Leiter der Kirche unterwegs. Diakon von der Ausbildung her der Evangelischen Missionsschule in der Weisach habe ich studiert und war dann bei Kirche unterwegs und dann auch die Leitung. Und Kirche unterwegs, das ist so kurz Stichworte Kinderbibelwoche, christliche Zirkusschule, Glaubenskurse, Bibelwochen und Campingkirche. Und da hatten wir auch in Münster, also gleich um die Ecke, mal, glaube ich, 2-3 Jahre ein Gastspiel auf dem Campingplatz. Ich selber war im Sommer immer am Bodensee auf einem großen Campingplatz mit etwa 5.000-6.000 Einwohnern in der Hauptsaison. Und dort gab es dann das Ferienprogramm für Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Da war ich verantwortlich, Team mit 30 Leuten. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren in Rente und pflege meine Hobbys. Zum Beispiel mich mit der Bergpredigt auseinanderzusetzen. Heute hier bei Ihnen.
Alles klar, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt auf die Predigt nachher. Ja, dann habe ich noch den Wochenspruch für Sie für die neue Woche aus Lukas 9. Da heißt es, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Oben an der Orgel möchte ich noch die Elfi Döhler ganz herzlich begrüßen. Und dann wünsche ich uns allen jetzt einen schönen und gesegneten Gottesdienst. Nehmen Sie gerne einen Platz für das erste Lied, Nummer 165, Gott ist gegenwärtig. Wir miteinander dem Psalm 34 und stehen dazu auf. Psalm 34 hinten unter Nummer 718. Ich will den Herrn loben alle Zeit.
Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn.
Dass sich die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn.
Und lasst uns miteinander seinen Namen erhören.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir.
Und errettete mich aus aller meiner Furcht.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude.
Und ihr Angesicht soll nicht schamlos.
Als einer im Elend rief, hörte der Herr.
Und half ihm aus all seinen Nöten.
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten.
Und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
Wohl dem, der auf ihn traut.
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Reiche müssen darben und hungern.
Aber die in Herz suchen, haben kein Mangel an irgendeinem Gut.
Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr.
Und errettet sie aus aller ihrer Not.
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind.
Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.
Der Gerechte muss viel erleiden.
Aber aus allen Wegen hilft ihm der Herr.
Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte.
Und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Ehre sei dem Vater.
Wir beten weiter. Herr unser Gott, wir sind jetzt hier, um Gottesdienst zu feiern, um bei dir aufzutanken. In einer Welt, die oft laut ist, die hektisch ist und manchmal auch ziemlich dunkel wirkt, verlieren wir leicht den Fokus. Wir starren oft auf Probleme und übersehen dabei auch das Gute, das direkt vor uns liegt. Du sagst heute zu uns, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ehrlich gesagt, manchmal fühlen wir uns gar nicht so leuchtend. Oft fühlen wir uns eher unscheinbar oder ausgebrannt. Wir bitten dich, schärf unseren Blick für das, was auch in uns steckt. Lass uns auch entdecken, wo wir Lichtblicke für andere Menschen sein können. Herr, wir danken dir auch für den Manfred Zoll, der jetzt heute zu uns gekommen ist, um zu predigen. Und so bitten wir dich jetzt, schenk uns ein offenes Herz für das, was du uns heute sagen möchtest. Und alles, was uns jetzt in diesem Moment noch ganz persönlich bewegt und beschäftigt, das bringen wir in der Stille nun vor dich, Herr. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Nehmen Sie zur Schriftlesung wieder Platz.
Als Schriftlesung hören wir Worte aus Lukas 8, die Verse 4 bis 15. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und anderes fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und anderes fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist gegeben zu wissen die Geheimnisse des Reiches Gottes, den anderen aber ist gegeben in Gleichnissen, dass sie es sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Das ist aber das Gleichnis. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Nun aufwärts froh den Blick gewandt. Wir singen vom Lied Nummer 394 die Strophen 1 bis 5.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es kommt von Herzen. Ich vermute mal, dass Sie den Spruch kennen. Es kommt von Herzen. Sagt man ja manchmal, wenn man jemandem einen Glückwunsch übermittelt oder einen Beileidswunsch. Es kommt von Herzen. Wenn man jemandem ein Geschenk überreicht oder sonst was Gutes tun will. Und wenn es nur eine schöne Tasse Kaffee ist, mit Sahnehäubchen oder so. Es kommt von Herzen. Was sagt man damit? Was bringt man damit zum Ausdruck? Man bringt zum Ausdruck, auch wenn man jemandem einen guten Ratschlag gibt, eine Idee, einen Tipp, es kommt von Herzen. Man bringt zum Ausdruck, ich stehe da mit meiner ganzen Person dahinter. Es ist mir wichtig. Es ist mir für dich wichtig. Ich meine es ehrlich. Ich meine es aufrichtig. Nimm es ernst. Freu dich dran. Und überleg's, beweg's in deinem Herzen. Es kommt von Herzen. Diese drei Kapitel im Matthäusevangelium, die als Bergpredigt betitelt werden, Matthäus 5 bis 7, kommen von Herzen. Und sie lassen einen Blick in das Herz Jesu ermöglichen. Was ist ihm wichtig? Manche sagen auch, es ist so eine Art Regierungserklärung von Jesus. Ja, das klingt jetzt, okay, heute ist Wahltag, ja, da passt es, da würde es sogar passen. Aber lassen wir mal die Politik weg, wobei die Bergpredigt ja durchaus politisch ist. So eine Art Regierungserklärung, wo Jesus quasi in verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Sichtweisen verschiedene Themen zusammenpackt, die wichtig sind fürs Leben, die wichtig sind für den Glauben, die wichtig sind fürs Reich Gottes, die ihm auf dem Herzen liegen, die aus seinem Herzen kommen. Es kommt von Herzen, aus dem Herz Jesu. Und was ist es, was da rauskommt? Wie könnte man diese Bergpredigt überschreiben, diese drei Kapitel? Man könnte sie überschreiben mit völlig unerfüllbar, überhaupt nicht machbar, was da steht. Die Regeln, die da gegeben werden, wer kann sich dran halten? Was es für Regeln sind, da werden wir die nächsten Tage noch drüber reden. Deshalb bleibe ich mal so auf der abstrakten Ebene. Wie könnte man diese Regeln überschreiben? Da gab es einen Trick. Im Mittelalter hat die Kirche sich da auch Gedanken drüber gemacht. Wie könnte man denn diese Regeln überschreiben? Und da hatte man gesagt, naja gut, für das normale Volk, also für die normale Bevölkerung, ist die Bergpredigt tatsächlich völlig unerreichbar. Was da drin steht, das schafft kein Mensch. Diese Ansprüche, denen kann niemand gerecht werden. Also, es gibt ja aber den Klerus, die Mönche und Nonnen, die Klöster. Dort haben die Leute die Pflicht, also die Mönche und Nonnen haben die Pflicht, die Bergpredigt zu erfüllen, damit sie gerecht werden. Dass die normale Bevölkerung, die soll sich bitte an die 10 Gebote halten. Das reicht fürs normale Volk, um gerecht zu werden. Guter Trick, quasi abzustufen. Die Menschen, die quasi qua Frömmigkeit die Möglichkeit haben, so im Kloster zu leben, die sind ein bisschen geistlicher, ja, geistlicher Stand. Und die müssen sich an die Bergpredigt halten und die anderen, die jeden Tag arbeiten müssen und schaffen müssen und gar keine Zeit haben, sich so viele Gedanken zu machen, ob sie jetzt auch jeder Handgriff sitzt und stimmt, Für die reichen die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und auch nichts stehlen und so. Und Gott auch irgendwie hochhalten, das ist alles ganz prima. Diesem Verständnis liegt ein ganz großes Missverständnis zugrunde. Nämlich das Missverständnis, ich kann es ja irgendwie schaffen. Ich kann ja Gott irgendwie gerecht werden. Ich kann ja Gottes Anspruch irgendwie genügen. Ich kann ja von mir aus irgendwie auch Licht der Welt und Salz der Erde sein. Eigentlich muss ich es doch bringen. Aber klar, die normale Bevölkerung ist nicht ganz so in der Lage wie der geistliche Stand. Und deshalb, nee, da ist ein ganz großes Missverständnis. Nämlich das Missverständnis, ich muss es bringen. Es gibt einen Theologe, ich nenne mal den Namen vielleicht, wer ihn kennt, weiß, kann es zuordnen, wer den Namen noch nie gehört hat, kann ihn auch gleich wieder vergessen, Karl Barth, Theologieprofessor Bonn und Basel, vor vielen Jahren, ist auch schon etliche Jahre tot, der hat die Bergpredigt betitelt mit Die Gnadenordnung Gottes. Und das finde ich ein guter Zugang zu diesen Sätzen, die Gnadenordnung Gottes. Ja, es ist eine Ordnung, aber es ist die Ordnung der Gnade. Und diese Gnade trägt mein Leben von der Geburt bis zum Tod, durch alle Stationen und Widrigkeiten hindurch. Diese Gnade trägt. Diese Gnade darf mich tragen. Darf mich diese Gnade tragen? Diese Gnade ist es, die mir eine Idee gibt vom Leben und die mir es auch ermöglicht, mich mit Gedanken der Bergpredigt auseinanderzusetzen. Also auch diese Regeln, um die es dort geht, ernst zu nehmen und wahrzunehmen und als Idee des Lebens für mich zu nehmen. Die Gnadenordnung Gottes. Diese 3 Kapitel, eigentlich ja die ganze Bibel, aber diese 3 Kapitel im Besonderen stehen und ruhen auf der Gnade Gottes. Es kommt von Herzen. Aus dem Herz Jesu entspringt die Gnade, entspringt die Liebe. Und darum können wir gut miteinander umgehen und gut sein. Darum können wir sanftmütig, barmherzig einander ansehen, weil Gott uns barmherzig und sanftmütig ansieht. Darum ging es gestern Abend unter anderem Männerstammtisch und heute geht es um die Wirkung des Glaubens. Hat der Glaube eine Wirkung? Die Gnadenordnung Gottes trägt den Glauben. Und was hat der Glaube für eine Wirkung? Also man könnte ja auch fragen, naja, wenn es in unserem Land keine Christenmenschen gäbe, was wäre anders? Wenn es keine Kirche gäbe, und an manchen Stellen leiden wir ja auch darunter, dass die Kirche an Bedeutung verliert in unserer Gesellschaft. Wenn es keine Kirche gäbe, was wäre anders? Wer würde es merken? Woran würde man es merken? Wenn es keine Christenmenschen gäbe, würde man es merken? Eine Frage, die Sie selber am besten beantworten können. Klar, wenn es keine Kirche gäbe, was wäre dann mit so einem schönen Gebäude hier? Die schönste Kirche in Lichtel wurde mir schon glaubhaft versichert, sei das hier tatsächlich eine schöne Kirche. Man könnte sie ja aber auch mit einem Museumsverein erhalten. Es geht nicht um Gebäude, es geht ums Christsein. Was würde fehlen in unserer Gesellschaft? Haben wir darauf eine Antwort, haben wir eine Idee? In der Bergpredigt spricht Jesus von der Wirkung des Glaubens, von der Innenwirkung. Da geht es um Glück, Segen, Hoffnung, Stabilität innere Stärke. Und es geht um die Außenwirkung des Glaubens. Also wie wirkt der Glaube in unsere Familien, Partnerschaften, in die Gesellschaft hinein? Der Glaube derer, die zu Christus gehören, also die die Erlösung empfangen haben, die Innenwirkung und die Außenwirkung. Über die Regeln der Bergpredigt reden wir in den nächsten Abenden, aber heute geht es um die Wirkung. Und dazu lese ich Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz aber seine Wirkung verliert, womit soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als dass man es auf den Weg schüttet und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Passt ja gut zu Lichtl, das Licht der Welt. Die Kirche, die auch hoch oben auf dem Berg steht und mit dem Turm noch höher hinaufweist, in den Himmel zeigt, einen Wegweiser gibt. Salz und Licht. Es geht um Orientierung und Wahrheit. Welche Kraft steckt im Glauben? Welche Kraft steckt im Glauben? Zu den Bildern, zu den beiden. Salz. Wozu ist Salz gut? Salz wurde auch bezeichnet als das weiße Gold, weil es so wertvoll ist. Warum ist es so wertvoll? Man muss ein bisschen Aufwand treiben, um es zu gewinnen, okay. Aber man braucht Salz. Salz ist lebensnotwendig. Salz macht das Essen genießbar. Eine Suppe ohne Salz schmeckt nicht nur fad, sondern fast ungenießbar. Ein Brot ohne Salz. Salz macht das Essen genießbar. Das heißt, der Glaube ist die Würze für das Leben. Salz braucht man auch, um etwas haltbar zu machen. Es gibt das Pökelsalz. Christen stehen für Haltbarkeit, für Verlässlichkeit, für Treue. Manchmal wirft man ja den Christen vor, sie seien konservativ. Naja, die sie das vorwerfen, was glauben Sie, wie viele Konserven die den ganzen Tag genießen? Also wer jemandem anderen konservativ sein vorwirft, sollte auf Konserven verzichten. Weil jede Konserve wurde ja konserviert und ist konservativ ohne Ende. Und das, was man aus Büchsen essen kann, das hält ja ewig. Also konservativ an sich ist gut. Zumindest nicht schlecht und keinen Vorwurf wert. Man müsste dann vielleicht genau hingucken, worum geht's, wenn man sagt, konservativ ist doch. Nee, konservativ an sich ist gut. Es steht für Treue und Verlässlichkeit. Und wie wichtig Treue und Verlässlichkeit sind, das merkt man ja vor allem dann, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die nicht treu sind und die nicht verlässlich sind, die wankelmütig sind, die hin und her schwanken, die heute mal so und morgen mal anders entscheiden und reden. Und je mehr Entscheidungsbefugnis so jemand hat, je schlimmer wird es für die Welt. Das ist ja schon ein großes Problem im großen weltweiten Horizont, aber auch in unserem familiären Horizont. Kinder brauchen Verlässlichkeit, ja, wenn ich denen mal sage, jetzt räum dein Geschirr mal bitte ab und das nächste Mal sage, ach, lass stehen, ist ja wurscht, dann nutzen die das trefflich aus und machen ihr Ding. Und es gibt keine Linie in der Familie. Also Salz macht haltbar. Das ist das Bild und das bedeutet, Christen stehen für Treue und Verlässlichkeit. Mehr noch, Salz steht für Gottes Ewigkeit, die auf eine Welt der Vergänglichkeit trifft. Salz desinfiziert. Und das tut weh. Richtig weh. Es brennt in der Wunde. Christen lullen eine Gesellschaft nicht ein. Sie haben eine Wächteraufgabe. Sie werden die Wahrheit aussprechen und die Wahrheit kann wehtun. Nur so kann es anders und besser werden, wenn man auch eine Wunde behandelt, wenn man Lüge Lüge nennt, wenn man Lüge aufdeckt und entlarvt, wenn man haltlose und heillose Versprechen aufdeckt und entlarvt, wenn man den Geist betrachtet, der dahinter steckt, hinter der Aussage. Und entlarvt. Ist das ein Ungeist? Ist das der Geist der Respektlosigkeit? Ist das der Geist der Verleumdung? Ist das der Geist der Abgrenzung? Ist das der Geist, der die einen wegschickt und die anderen hochjubelt? Was für ein Ungeist ist es? Aus welchem Geist kommt eine Aussage, ein Versprechen, eine Ansage? Salz desinfiziert. Nur so kann eine Wunde ausheilen. Nur so kann die Wahrheit leuchten wie das Licht. Salz ist lebensnotwendig. Ist zu viel Salz ungesund? Also gilt das auch? Nee, zu viel Salz ist ungesund. Ganz klar, da steigt der Blutdruck übermäßig. Und ganz zu viel Salz kann tödlich sein. Gilt das auch fürs Christsein? Gibt es ungenießbare, lebensfeindliche Formen des Christseins? Trägt das Bild auch in diese Richtung? Also Fundamentalismus zum Beispiel kann gefährlich sein. Auch in diese Richtung gilt es weiterzudenken. Salz kann eigentlich seine Wirkung nicht verlieren. Aber Christsein kann seine Wirkung verlieren. Das wird ja hier auch angesprochen in dem Gerichtswort, das Jesus da noch formuliert. Und dann ist es nutzlos. Christsein verliert seine Wirkung, wenn der Bezug zu Christus verloren geht. Auch das steckt in Jesu Bild. Es kommt von Herzen. Wenn der Bezug zu ihm verloren geht, verliert Christsein die Wirkung. Jetzt gibt es aber noch eine besondere Herausforderung bei dem Bild vom Salz. Die Hörerinnen und Hörer Jesu waren Juden. Was verstanden die bei dem Wort Salz? Bei dem Wort Salz war jedem Juden klar, Salz ist die Tora. Das Gesetz Gottes, das heilige Gesetz Gottes. Und jetzt sagt Jesus zu den Menschen, ihr seid das Salz der Erde. Was soll das denn? Jesus sagt, ihr seid Gottes Gesetz, Menschen, Gottes Gesetz, fehlbare Menschen, sündige Menschen, das weiß jeder. Menschen, die vielerlei Ansprüchen nicht gerecht werden, die manchmal auch in Scheinheiligkeit einander begegnen. Menschen als Gesetz Gottes. Was ist das jetzt für ein Kuddelmuddel? Das Gesetz ist in Stein gemeißelt und nicht fleischlich und menschlich. Aber Jesus macht hier etwas, das sehr spannend ist. Jesus bringt zum Ausdruck mit diesem ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Gesetz Gottes, ihr gebt den Menschen Orientierung. An euch kann man ablesen, wie Leben gelingt. Bei aller Fehlbarkeit, bei aller Hinfälligkeit, bei aller Vergänglichkeit, das Gesetz Gottes ist ewig, Menschen nicht. Leben gelingt. Wie Leben gelingt. Also wie sollen wir leben, heißt, ihr seid das Gesetz Gottes. Ihr orientiert euch an dem heiligen, ewigen, in Stein gemeißelten Gesetz Gottes, an dem lebendigen Gesetz Gottes, aber ihr seid Gottes Botschaft an die Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist nicht nur ein bisschen Salz in der Suppe, sondern an euch können Menschen ablesen, wie Leben gelingt. Zusammenleben in der Familie, auf den Straßen, in den Nachbarschaften etc. Wie Leben gelingt. Und Leben gelingt nur dann, wenn man auch gnädig, barmherzig, sanftmütig miteinander umgeht. Leben gelingt da, wo es unter dieser Gnade Gottes steht, unter dieser Gnadenordnung Gottes. Nicht, weil wir es bringen müssen, sondern weil Gott es uns gebracht hat. Ihr seid das Salz der Erde. Darin steckt Gottes Gnade und Auftrag. So, und jetzt kommt noch das Licht. Ihr seid das Licht der Welt. Wozu Licht dient, das weiß man als Radfahrer, als Autofahrer, als Fußgänger. Man braucht Straßenlampen, man braucht Scheinwerfer etc. pp. Licht ist aber zunächst auch der erste Schöpfungsakt. Es werde Licht, das war das erste Schöpfungswort, das Licht in ein Chaos gebracht hat. Licht nicht nur im Sinne von Helligkeit, sondern Licht im Sinne von Gott. Das Wort Licht im Alten Testament steht nicht nur für ein bisschen Leuchtturm oder für es werden finstere Machenschaften aufgedeckt oder für Gemütlichkeit, sondern so wenn man sich abends eine Kerze anzündet und es ein bisschen gemütlicher wird im Zimmer, gell? Nein, das Wort Licht steht für Gott. Gott ist Licht, nicht mehr und nicht weniger. Wir kennen ja vielleicht auch das Jesuswort, ich bin das Licht der Welt. Da greift Jesus auf, es werde Licht, Gott ist Licht. Jesus, Gottes Sohn, ist Licht. Aber er sagt jetzt, ihr Menschen seid das Licht der Welt. Ihr seid Gott für die Menschen. Ihr bringt Gott zu den Menschen. Das ist, man könnte es auch so sagen, eine Demokratisierung der Religion. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr bringt Gott zu den Menschen. An euch sehen Menschen, wie Leben gelingt, Salz. An euch sehen Menschen etwas von Gott. Das ist eine Herausforderung, ja. Aber es ist ein Geschenk, es ist eine Gnade und es zeigt auch etwas von dem, es kommt aus Jesu Herzen. Jesus als Mensch war auch nicht einfach ein Heiliger, der gewandelt ist und geschwebt ist, sondern der mit beiden Beinen auf dem Boden stand, so wie sie. Ihr seid das Licht der Welt. Es ist eine große Gnade, ein großes Geschenk, so in der Welt, in der Nachbarschaft unterwegs zu sein, in den Familien mit dem Wissen. An uns dürfen Menschen sehen, wie Gott ist. Und so dürfen wir miteinander umgehen, wie Gott mit uns umgeht. Gnädig, barmherzig, sanftmütig. Es ist ein großes Geschenk, eine große Gnade, eine große Kraft, die darin liegt. Die Kraft liegt nicht darin, dass wir es schaffen und tun, sondern dass Gott sein Licht in uns anzündet. Dass Gott uns Orientierung gibt, uns zeigt, wie wir leben können. Ihr seid das Licht der Welt, sofern euer Bezug zu Gott steht. Ihr seid nicht bessere Menschen, ihr müsst auch nicht bessere Menschen sein. Aber ihr seid Gott für diese Welt, Gottes Licht für diese Welt. Ihr zeigt, wie Gott in dieser Welt wahrgenommen werden kann. Also, Licht der Welt, Salz der Erde, ihr bringt Gott zu den Menschen, Hoffnung und Gerechtigkeit. Salz, ihr gebt den Menschen Orientierung und Regeln. Und wozu ist das Ganze gut? Nicht um uns selber zu präsentieren und um selbst groß rauszukommen und bejubelt zu werden, sondern, ich zitiere, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dazu ist es gut, von sich wegzuleuchten, von sich wegzusalzen, hin zu Gott, den Vater im Himmel, damit er gepriesen wird. Um ihn geht's. Und darum ganz entspannt unter dieser Gnadenordnung Gottes, auf dieser Gnadenordnung Gottes leben. Damit der Vater im Himmel gepriesen wird. Nicht weniger, nicht mehr. Gelobt sei Gott. Amen. Lasst uns singen, ihr seid das Salz der Erde, in dem neuen Liederbuchheft Nummer 58.
Halten wir noch miteinander Fürbitte und stehen dazu auf. Nach den einzelnen Bitten sprechen wir immer miteinander: Herr, erbarme dich. Ja, unser Gott, du hast zu uns gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir bringen dir heute unsere Welt vor, die eben oft leider auch im Dunkeln liegt. Wir bitten dich für die Krisengebiete unserer Erde. Besonders denken wir an die Menschen im Nahen Osten, die unter der Eskalation der Kämpfe leiden. Öffne die Augen der Mächtigen für Wege des Friedens und lass unser Gebet ein Lichtblick für alle sein, die gerade in Angst leben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich für unsere Gesellschaft, um die Kraft Salz der Erde zu sein. Gib uns den Mut, dort den Finger in die Wunde zu legen, wo Ungerechtigkeit herrscht, und die nötige Würze der Hoffnung dorthin zu bringen, wo gerade Resignation um sich greift. Wir bitten dich heute in Anbetracht der Landtagswahl auch um eine gute Regierung, die Gerechtigkeit und Segen hier für unser Land bringt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten für die weltweite Gemeinschaft. Wir erinnern uns an den Weltgebetstag am Freitag, der uns mit Frauen und Gemeinden in Nigeria und auf der ganzen Welt verbunden hat. Hilf uns, über unseren eigenen Tellerrand zu sehen und geschwisterlich die Lasten der anderen mitzutragen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich auch für unsere Gemeinde hier und auch für uns selbst. Heile unseren Blick, wenn wir nur noch das Negative sehen. Lass uns erkennen, wo wir selbst durch deine Gnade zum Licht werden können. Durch eine kleine Geste, ein ehrliches Wort oder auch tätige Hilfe im Alltag. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich für alle, die persönlich gerade im Dunkeln tappeln. Wir bringen dir die Kranken, die Trauernden und die Einsamen vor. Sei du ihr Licht am Ende des Tunnels und schenk ihnen Menschen, die ihnen beistehen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, unsere Augen sehen auf dich. Wir vertrauen darauf, dass du unsere Bitten hörst und dass du uns die Kraft gibst, dein Licht in dieser Welt leuchten zu lassen. Und wir beten weiter miteinander das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt gern noch einmal Platz zum Lied Großer Gott, wir loben dich im Gesangbuch, die Nummer 331. Und da singen wir die Strophen 1, 6, 9 und 10. Folgendes ist noch abzukündigen und bekannt zu geben. Zum einen möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für die Predigten, die Auslegung. Ja, man konnte wirklich sehr gut zuhören, vieles mitnehmen und ja, wir freuen uns auf die nächsten Tage mit Ihnen. Der Manfred Zoll hat hinten auch Material ausgelegt von seinen Projekten. Da ist auch ein kleines Heft mit Gedanken zur Bergpredigt dabei. Also das können Sie sich gerne mitgeben lassen und mitnehmen am Ausgang. Zum Opfer, das Opfer vom letzten Gottesdienst hier in Lichte, er gab 48 Euro für die eigene Gemeinde. Heute ist das Opfer für die Bibeltage bestimmt. Herzlichen Dank für alle Gaben. Gott segne Gebergaben und Empfänger. Morgen Abend geht es dann weiter mit den Bibeltagen um 19.30 Uhr im Gemeindesaal in Oberrimbach. Sie haben ja so schön auch die Tür aufgemacht für die nächsten Tage. Morgen erwartet uns etwas ganz Besonderes, nämlich ein Bühnenprogramm zum Thema Glücksstrahlen. Ja, da können wir schon gespannt drauf sein.
Komme ich dann mit Verstärkung?
Mit Verstärkung. Wer ist dabei?
Ein Katrin Zimmerer.
Okay, sehr schön, ja. Ja, also herzliche Einladung dann morgen Abend 19.30 Uhr. Am kommenden Sonntag wird dann herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten nach Schmerbach um 9.15 Uhr und nach Finsterlohr um 10.30 Uhr. Dort in Finsterlohr feiern wir die Taufe von Luise Horn aus Burgstall. Dann wollte ich noch was zur Mesner Stelle sagen. Sie haben es wahrscheinlich vom Hörensagen auch schon mitbekommen, dass die Zeit unserer Mesnerin Erika Juncker hier in Lichte leider zu Ende geht. Zum 30.04. Da läuft die Altersfrist von Ihnen, Frau Juncker, aus. Das heißt, wir müssen die Stelle neu ausschreiben. Zum 1. Mai wird die Stelle neu ausgeschrieben. Sollte jetzt eigentlich auch im Mitteilungsblatt erschienen sein. Ich habe mich gewundert, warum es nicht geschehen ist. Dann aber am nächsten Wochenende. Aber ich wollte es auch noch mal mündlich sagen, also ab 1. Mai ist die Mesner Stelle frei. Es sind knapp 4 Wochenstunden, also etwa. Und ja, wir freuen uns über Bewerbungen. Bis Ende März haben wir die Frist gesetzt, bis zum 31. März. Und ja, wenn Sie konkrete Rückfragen haben, was da alles zu tun ist, was da so dahinter steckt, können Sie entweder mit mir sprechen oder auch aus erster Quelle das erfahren von der Erika Juncker, die es natürlich selbst am besten weiß, was da alles dazugehört. Und Frau Juncker wird dann im Juni dann hier offiziell in einem Festgottesdienst verabschiedet von ihrem Amt. Es gibt auch noch eine Trauerfallabkündigung aus unserer Gemeinde. Bitte erheben Sie sich dazu. Aus unserer Gemeinde verstorben ist Hermann Türauf aus Schmerbach. Er verstarb gestern am 7. März im Alter von 90 Jahren. Und er wird am kommenden Mittwoch um 13.30 Uhr in Schmerbach kirchlich beerdigt. Wir nehmen herzlich Anteil am Leid der Angehörigen und wir befehlen Sie und den verstorbenen Hermann Türauf in Gottes Hände. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Daher, ob wir leben oder sterben, so gehören wir zum Herrn. Amen. Vor dem Segen bleiben wir jetzt stehen und singen heute als Segenslied aus den neuen Liederbüchern die Nummer 71, Mögen sich die Wege. Nun wünsche ich Ihnen und euch allen einen gesegneten Sonntag noch und eine gute neue Woche. Geht hinein in die Zeit, die jetzt vor uns liegt, mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden.